Heute, nachdem es zweimal angekündigt worden ist, zwei Sündig, geht es heute tatsächlich um Sexualität. Wir haben extra mehr Stühle gestellt. Aber ich sehe gerade, die meisten haben sich nicht richtig getraut, ein bisschen führen zu sitzen. Oder? Ich weiß auch nicht, was ihr befürchtet. Aber ich habe auf dem Flyer das Thema gewählt, Sexualität, Gottes zweitbeste Idee. Und wenn du das letzte Mal da warst, fragst du dich, wieso Gottes zweitbeste Idee? Weil ich das letzte Mal predigt habe über Gottes beste Idee. Und das ist die Ehe. Und ich möchte einfach das vorausschicken zu dieser Predigt. Du kannst Gottes Plan für Sexualität nicht verstehen, wenn du nicht Gottes Plan für Ehe verstehst. Und wenn du das letzte Mal gefehlt hast, nicht im Gottesdienst warst, dann zieh dir doch vom Internet die Predigt ab und lass das noch, was Gott sich gedacht hat über Ehe. Denn das hilft dir, zum Verstehen, was er sich gedacht hat in Sachen Sexualität. Und was ich das letzte Mal gesagt habe, zum Thema Ehe und Beziehungen, das gilt für Sexualität noch viel mehr, nämlich, dass du und ich unser Bild von Sex ist prägt. Ist prägt von unserem Umfeld, ist prägt von der Gesellschaft, ist prägt von den Medien. Du und ich, wir sind unter einem Dauereinfluss, sexuellen Dauereinfluss, jeden Tag. Werbung, Fernsehen, Musik, alle möglichen Medien senden dir täglich 1000 Botschaften zum Thema Sex. 1000 Botschaften, die sagen, was Sex ausmacht, was Sex ist, wie man Sex leben soll. Und nicht alle von diesen Botschaften stimmen mit dem überein, wo Gott sich gedacht hat. Und sie werden auch nicht automatisch richtig, nur weil sie fast alle teilen oder weil fast alle danach leben. Darum lass uns einfach in der nächsten halben Stunde mal uns öffnen für Gottes Bild von Sexualität. Und wenn das ein vorbelastetes Thema ist für dich, oder wenn du jetzt, weiß auch nicht, das erste oder das zweite oder das dritte Mal im ICF bist, in einer Kirche bist und du hast irgendwie gewisse Befürchtungen, leg das mal auf die Seite und öffne dich einfach mal für das, wo ich glaube, dass Gott sich gedacht hat mit der Sexualität, für das Bild, wo Gott hat, für Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und so die erste Grundaussage über Sexualität, die erzählt dir deinen Spiegel jeden Tag. Du kannst nicht in den Spiegel schauen, ohne zu merken, du bist ein sexuelles Wesen. Du bist ein geschlechtliches Wesen. Schau, ich kann etwas sagen über dich, ohne dich zu kennen, kann ich ganz eine spezifische, qualifizierte Aussage über dich machen. Ich kann sagen, du bist entweder ein Mann oder eine Frau. Ohne dich zu kennen. Ich weiss, du bist nicht einfach ein Mensch, sondern du bist entweder ein Mann oder eine Frau. Weil Menschen sind nicht anders zu haben. Menschen sind nicht anders zu haben als Mann oder als Frau. Das ist eine tiefe Aussage. Nimm das mal mit. 1. Mose 1, 27. Das ist so die Referenzstelle für die Erschaffung vom Mensch nach dem Ebenbild von Gott. Und da heißt: So schuf Gott den Menschen zu seinem Ebenbild. Als Mann und als Frau schuf er sie. Also Gott hat den Mensch geschaffen und dann heißt im gleichen Satz wird gerade angefügt als Mann und als Frau. Geschlechtlichkeit, Sexualität kommt nicht zum Menschsein dazu im Nachhinein. Du bist nicht zuerst Mensch und nachher Mann oder Frau, sondern du bist Mensch als Mann oder als Frau. Der Mensch ist auch nach der Bibel, und da stimmt jetzt Biologie und Wissenschaft ziemlich überein, der Mensch ist ein sexuelles Wesen, Mann oder Frau. Vor etwa 2 Monaten oder so, ich weiß nicht, ungefähr, hat das neue Schuljahr angefangen, oder, für die Erstklässler. Und wir wohnen in der Nähe von einem Schulhaus. Und ich habe so bei der dritten Schulwoche habe ich einen Spaziergang gemacht, bin am Schulhaus vorbeigelaufen. Und dann sehe ich auf dem Boden x-mal, über 100 Meter sehe ich am Boden in grossen Buchstaben etwas gekritzelt. Oder? Zitterige Buchstaben, überdimensioniert und schräg. S, E, X und dann gerade nochmal ein X. Er denkt wahrscheinlich, wenn schon 6, dann gerade mit 2x, oder? Und er hat wahrscheinlich irgendein Schüler in der ersten Klasse, in der dritten Schulwoche, wo er gerade so die ersten Buchstaben gelernt hat, S wie Schlange, E wie Elefant, X wie Xylophon, und dann ist er auf den Schulweg gerannt und hat da x mal 6 geschrieben mit 2x. Also die Erkenntnis und die Faszination von der Sexualität, dass wir sexuelle Wesen sind, das fällt schon sehr früh an. Und irgendwie läuft etwas Elektrisches ab zwischen Mann und Frau. Und man könnte fast meinen, dass Gott das so hat wollen. Man könnte fast meinen, weil, wo Gott den Mensch erschafft, in dem Kapitel 1. Mose 1, da ist die kurze Bemerkung, Gott schafft den Mensch als Mann und als Frau. Und nachher im zweiten Kapitel, 1. Mose 2, da wird wie ein Zoom gemacht. Vorher hat er quasi so erklärt die 7 Tage, oder? Wie Gott alles schafft, die 7 Tage, inklusive Mensch. Und dann im zweiten Kapitel, ein ganzes Kapitel, zoomt er quasi an und sagt, wie ist das mit dem Mensch genau gegangen? Wie ist das mit Mann und Frau genau zu und her gegangen? Lass uns da mal ein paar Vers daraus lesen. Da heißt, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Aus der Seite Adams formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Genauer übersetzt heißt, dass die beiden ein Fleisch werden. Der Ralf hat in seiner Predigt vor 2 Wochen hat er schon den Freudenruf vom Adam beschrieben über die Eva, wo Gott die Eva zum Adam führt. Und der Adam sieht sie. Und das erste Wort, das er sagt, ist, endlich ein Gegenüber. Und was er meint mit dem, ist nicht nur endlich ein Gegenüber zum Schachspielen oder endlich ein Gegenüber, wo mir helfen kann, Rüebli pflanzen, sondern was er meint, ist endlich eine Entsprechung zu mir, endlich ein sexuelles Gegenüber für mich. Jemand, der mich ergänzt. Jemand, wo ich seelische und körperliche Einheit mit dieser Person erleben kann. Und das heisst, jetzt lasse das auf der Zunge zergehen und schreibe es dahinter durch. Das heisst, Sexualität ist nicht ein Folge vom Sündenfall. Mein Geschichtslehrer hat das immer behauptet im Gymi. Er hat immer gesagt, ja, das ist ganz klar. Der Äpfel von der Versuchung, das sind die Brüste von der Eva gewesen. Und der Adam, der hat die Brüste gepflückt und darum sind sie aus dem Paradies rausgefallen worden, oder? Nein, das stimmt nicht. Gott hat das erfunden. Und wo Gott die Eva zum Adam gebracht hat, das war er nicht empört und verschrocken gewesen, wo der Adam auf sie zuhört, ja, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Adam, das habe ich dir nur zum bisschen gegeben und für nichts anderes. Er ist nicht empört gewesen oder, er hat das tatsächlich so vorgesehen, dass das zusammenpasst und so weiter. Er hat das so vorgesehen. Sexualität von Mann und Frau und das Ausleben von dieser Sexualität von Mann und Frau, es gehört zu der guten Schöpfung von Gott. Tatsächlich sagt Gott erst, es ist sehr gut gewesen, nachdem er die Frau als Ergänzung zum Mann geschaffen hat. Und wo nur der Mann da ist, da heisst es in 1. Mose 2, heisst das erste Mal im Schöpfungsbericht, und es ist nicht gut gewesen. Gott, zuerst im ersten Kapitel sagt er immer, er hat das und das geschaffen und es ist gut gewesen. Siehe, es war gut. Und er hat das und das geschaffen, siehe, es war gut. Und dann im Kapitel 2 ist der Mann dort allein in dem Garten, ganz verloren. Und Gott sagt, und es ist nicht gut. Das erste Mal in der Bibel, wo steht, es ist nicht gut, dass er allein ist. Und er schafft ihm ein Gegenüber, ein sexuelles Gegenüber. Kurz und knackig, ich habe also 2 Schlüsselsätze für die Predigt und ich möchte, dass ihr die wirklich im Kopf behaltet. Der erste Schlüsselsatz wird auch einblendet. Sexualität ist ein Geschenk von Gott, wo der Mensch wertschätzen und geniessen soll. Sexualität ist ein Geschenk von Gott, wo der Mensch wertschätzen und geniessen kann. Und obwohl das biblisch sehr klar ist, wir sehen das später auch noch, obwohl das klar ist, hat die Kirche nicht immer an dem festgehalten. Und lange Zeit hat sich wie so ein Schatten auf das Verständnis von der Sexualität gelegt in der Kirchengeschichte. Und bis heute zum Teil ist es im Empfinden der Leute verankert und vielleicht auch in deinem Empfinden. Kirche und Sex, das passt irgendwie nicht zusammen. Glaube und Sex, irgendwie stößt sich das ab. Das ist irgendwie nicht kompatibel. Das ist wie PC und Apple. Irgendwie, das haut einfach nicht zusammen, oder? Kirche und Sex oder Glaube und Sex. Und das ist früh schon geprägt worden in der Kirchengeschichte. Kirchenväter haben wo wir wertschätzen können, wie sie vieles tun haben für das Verständnis von unserem Glauben. Aber im Bereich von der Sexualität haben sie sich oft mehr prägen lassen von griechischen Philosophien und so weiter, die liebfindlich waren, als von der Bibel. Und darum kommt es zu so Aussagen, der Chrysostomus hat gesagt, Fortpflanzung im Paradies wäre selbstverständlich nicht über die Sexualität gewesen, oder das hätte nicht über Sexualität funktioniert, sondern durch eine Frucht, die sie hätten können essen. Wie das denn funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Der Tertullian hat gesagt, es wäre ihm lieber, die menschliche Rasse würde aussterben, als dass sie weiter ihre Sexualität ausleben. Der Origenes hat sich selber kastriert, damit er sicher seiner sexuellen Begierde kann ein Ende bereiten kann, damit er definitiv nicht mehr unter seiner sexuellen Lust muss leiden. Und Augustinus hat gesagt, der Sex zwischen Mann und Frau ist nur dann in Ordnung, wenn er keine Freude bereitet. Also, Ich finde das schwer. Sex ist nur dann in Ordnung, wenn du es nicht kannst geniessen, oder? Und der Zinzendorf, jetzt haben wir einen rechten Zeitsprung gemacht, der Zinzendorf hat an dem angeknüpft und hat auch gesagt, Sex in der Ehe ist nur in Ordnung, wenn man keine Lust empfindet dabei und wenn alles zur Ehre Gottes passiert. Und er hat einen Tipp gegeben, dass man doch beim Sex an eine Kreuzigung von Jesus denken soll, damit ganz sicher keine Lust aufkommt. Und zwischen dem 3. und dem 10. Jahrhundert, einfach so ein bisschen, um euch einen Eindruck zu geben, wie Kirche auch prägt ist von einer Tendenz. Zwischen dem 3. und 10. Jahrhundert hat Kirche angefangen, immer mehr Tage als sexfrei zu erklären. Also den Sex an gewissen Tagen zu verbieten, weil es einfach unräumlich, unehrenhaft ist an diesen Tagen. Sie haben zum Beispiel Sex, an jedem Donnerstag haben sie Sex verboten, weil der Donnerstag der Tag ist, wo Jesus gefangen genommen worden ist. Und sie haben Sex an jedem Freitag verboten, weil der Freitag der Tag ist, wo Jesus gestorben ist. Und sie haben Sex an jedem Sonntag verboten, weil der Sonntag der Tag ist, wo Jesus auferstanden ist. Und dazu haben sie noch gesagt, wer der Kirche angehört, den christlichen Glauben ernst nimmt, der soll keinen Sex haben während der 40 Fastentage vom Jahr, während der 40 Tage vom Advent, während der 40 Tage von Pfingsten. Und jemand hat das ausgerechnet und hat herausgefunden, am Schluss sind noch 44 Tage übrig geblieben, wo Sex überhaupt erlaubt war. An diesen Tagen sind die Strassen jeweils leer gewesen. Das ist jetzt von mir, das ist nicht überliefert, oder? Und schau, zum Glück gibt es auch andere Stimmen in der Kirchengeschichte. Das gilt nicht pauschal für die ganze Kirche oder für das Denken von der ganzen Kirchengeschichte. Aber es gibt doch eine Tendenz in der Geschichte des Christentums, zum Sexualität mit Sündhaftigkeit zu verbinden oder mindestens Sex so an den Rand der Sünde zu stellen, so gerade ganz, ganz nah dran. Und das ist definitiv nicht Gottes Verständnis von Sexualität. Sex ist eine gute Gab von Gott und ehrt Gott, gerade dann, wenn man Freude daran hat. Es ist kein Zufall, dass es ein ganzes Buch überliefert ist im Alten Testament, ein Hohelied, wo eigentlich die Sexualität zwischen zwei Menschen preisen wird. Und wo du, wenn du das liest und du hast den Eindruck, die Leute, die haben an Kreuzigung von Jesus denkt oder die haben keinen Spass gehabt bei dem, was sie machen oder keine Freude gehabt, also da kann ich dir auch nicht mehr helfen. Lies das Buch mal. Lies das Buch und du merkst, da ist eine reine begeisterte Freude über Sexualität spürbar. So, jetzt, ich hoffe, ich habe euch jetzt alle auf dem Boot. Bis jetzt sind alle einverstanden und so. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Ascher schliessen jetzt die Türen, damit niemand rauslaufen kann. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Sind ihr eigentlich da? Ihr seid so still irgendwie so. Ist gut. Also, wir gehen einen Schritt weiter. Sex ist nicht nur etwas, das Freude bereitet, nicht nur etwas, das Spass macht, so wie ein Tag im Europapark oder ein Siedlerabend mit Freunden oder ich weiß nicht was, sondern Sex ist viel mehr. Oder? Sex ist nicht nur Spass, sondern Sex drückt immer auch etwas aus. Immer. Sexualität drückt Einheit von zwei Menschen aus. Und zwar ganzheitliche Einheit. Einheit nach Liebe, Seele und Geist. Und schau, da beißt sich ein biblisches Verständnis mit dem, was Gesellschaft und unser Umfeld uns eintrichtert zum Thema Sexualität. Wie das Sex Spass macht und so, und dass man sich freuen soll an Sex. Ich meine, mit dem kannst du heute natürlich offene Türen einrennen. Das ist jedem klar, gell? Aber direkt oder indirekt wird dir tausendmal am Tag kommuniziert, Sex ist vor allem eine körperliche Angelegenheit. Sex ist ein Tanz der Hormone oder was auch immer. Sex ist, bedeutet, zwei Menschen befriedigen miteinander ein körperliches Bedürfnis. Und es ist okay, wenn da Liebe dabei ist, gell? Das ist okay, wenn Liebe dabei ist, aber es ist Befriedigung von einem körperlichen Bedürfnis und es ist eine momentane Erfahrung, eine Begegnung auf körperlicher Ebene. Und das ist definitiv nicht die biblische Sicht von Sexualität, sondern in Gottes Idee und im Sinn von der Bibel ist Sex eine ganzheitliche Begegnung von zwei Menschen. Und darum heisst es auch, in dem Text, den ich gelesen habe, wo quasi beschrieben wird, wie Eva zum Adam kommt und wie die beiden, das ist der erste Eheschluss, wie Gott die Einheit von dieser Ehe stiftet und nachher heisst, sie werden ein Fleisch. Sie werden ein Fleisch miteinander. Das heißt, ja, da haben wir es ja genau, ein Fleisch, das ist nur körperlich, oder? Ein Fleisch. Aber Tatsache ist, Fleisch in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, heisst eigentlich nie, meint eigentlich nie nur den Körper, sondern meint die ganze Person. Und darum bin ich froh, dass die Hoffnung für alle das auch so übersetzt hat, sinngemäß sagt, sie werden eins mit Lieb und Seele. Wenn zwei Menschen Sexualität miteinander geniessen, dann werden sie eins, nicht nur körperlich, sondern eins mit Lieb und Seele. Man könnte sagen, mit Lieb, Seele und Geist. Ihre Personen werden eins. Und der Paulus greift genau das Wort auf, das aus 1. Mose 2, sie werden ein Fleisch, und erklärt den Korinther, der Gemeinde in Korinth, erklärt er, was Sexualität für Folgen hat. Weil dort hat es ziemlich abstruse Ansichten gehabt, oder? Sie haben quasi das Gefühl gehabt, der Körper ist einfach so die Schuhschachtel, wo die Seele irgendwie drinnen umschwebt, oder? Und was sie mit dieser Schuhschachtel machen, das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie heben ihre Seelsorge, oder? Und dann hat es offenbar einige gegeben, die zum Beispiel sehr bedenkenlos eine Prostituierte aufgesucht haben und gesagt haben, hey, das ist ja nur mein Körper. Das ist ja nur mein Körper, mein Geist, meine Seele bleibt intakt. Und der Paulus sagt, hey, dein Körper ist nicht einfach eine Schuhschachtel für deine Seele, sondern du bist ein geistliches Wesen. Du bist ein seelisches Wesen. Und Seele und Geist und Körper sind untrennbar miteinander verbunden. Und in der Sexualität treffen nicht einfach, das ist nicht ein Treffen von zwei Geschlechtsteilen, sondern das ist ein Treffen von zwei Personen. Und verstehst du, das heisst, auf Deutsch gesagt, Sex ist eine geistliche Erfahrung. Sex ist eine geistliche Erfahrung. Du berührst in der Sexualität die Seele von einem anderen Menschen. Du berührst nicht nur seinen Körper, du berührst die Seele von einem anderen Menschen. Und das ist die tiefste Einheit und die intimste Begegnung, die zwei Menschen erfahren können. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder pathetisch, aber Sex, wie es Gott denkt hat, ist etwas Heiliges. Ist etwas Heiliges, ist eine geistliche Erfahrung. Es ist das Wertvollste, was du jemandem kannst geben. Und das Wertvollste, was jemand anders dir kann geben kann. Oder was du von jemand anderem kannst empfangen kannst, nehmen. Und Gott hat diese Art von Begegnung möglich gemacht. Verstehst du? Das ist Gottes Idee, das ist Gottes Erfindung. Das ist nicht zufällig so, das hat sich Gott genau so gedacht. Und Gott hat einen genialen Ort geschaffen für diese Erfahrung. Und das ist der Bund der Ehe. Und ich am letzten Sonntag habe ich über den Bund der Ehe geredet. Und darum sage ich, lass die Predigt, wenn du willst verstehen, was Ehe und Sexualität bedeuten. Du musst ein Verständnis haben von der Ehe als Bund, als einen kompromisslosen, lebenslänglichen Bund. Nur so kannst du verstehen, was Gott sich mit der Sexualität gedacht hat. In der Ehe treten zwei Menschen in einen Bund ein. Und sie sagen, ich will meine Liebe zu dem Menschen nicht nur momentan ausdrücken, sondern ich will meine Liebe zu dem Menschen besiegeln, indem ich einen Bund schließe für den Rest von meinem Leben mit dieser Person. Und Gott macht etwas Geheimnisvolles, wenn zwei Menschen in so einen Bund eintreten. Das ist wirklich so. Gott macht etwas Geheimnisvolles. Gott stiftet die Einheit von zwei Menschen in der Ehe. Er stiftet die Einheit. Er schafft die Einheit von zwei Menschen in der Ehe. Und Sexualität ist sein Geschenk an die beiden Personen. Und mit dem Geschenk können sie die Einheit von der Ehe ausdrücken. Mit dem Geschenk können sie die Einheit von der Ehe feiern. Und das ist der zweite Schlüsselsatz. Nur zwei Sätze, die man wirklich mitnehmen sollte. Der zweite Schlüsselsatz in der Sexualität. Feiern zwei Menschen die Einheit von ihrer Ehe. In der Sexualität feiern zwei Menschen die Einheit von ihrer Ehe. Und darum ist Sex nicht etwas, was du jedem solltest geben. Und nicht etwas, was du von jedem solltest nehmen. Du sollst es niemandem geben, bevor die Einheit nicht besteht. Und du sollst es auch von niemandem nehmen, bevor die Einheit nicht besteht. Wie sonst kehrst du? Du kehrst Gottes Ordnung eigenwillig um. Du kehrst es um und dann muss der Sex, muss die Einheit plötzlich simulieren. Muss die Einheit plötzlich vortäuschen, vorwegnehmen. Eine Einheit, die noch gar nicht da ist. Und mit dem nimmst du Gottes Plan nicht richtig ernst, nimmst du deinen Partner nicht richtig ernst und du nimmst dich nicht richtig ernst. Du nimmst das Wertvolle, die Intimität, die Gott dir gibt, nimmst du nicht richtig ernst. Und du erlebst auch nicht das Echte. Das ist ja der Witz. Es gibt immer so die Diskussionen, ja, soll man, ist es erlaubt, den Sex der Ehe vorwegzunehmen? Darf man quasi vor der Ehe schon den ehelichen Sex ausprobieren? Schau, der springende Punkt ist nicht nur, du sollst ehelichen Sex nicht vor der Ehe ausprobieren. Sondern der springende Punkt ist, du kannst ehelichen Sex nicht vor der Ehe ausprobieren. Du kannst nicht an Land schwimmen lernen. Voraussetzungen sind nicht gegeben. Das Vertrauen vom Ehebund fehlt. Der Schutz vom Ehebund fehlt. Die Sicherheit vom Ehebund fehlt. Und Wenn wir das eigenwillig gleich machen, wenn wir sagen, ja Gott, du hast dir das gut gedacht, aber wir kehren es um und probieren es anders, dann gefährdest du dich selber und gefährdest andere Menschen. Dann entfaltet Sexualität ein Zerstörungspotenzial. Sex außerhalb von dem Bund von der Ehe hat ein Zerstörungspotenzial. Und einige von euch haben das schon erlebt. Einige von euch kennen das. Und vielleicht hast du sogar schon gedacht, wenn ich gesagt habe, Sex ist ein Geschenk von Gott, hast du vielleicht innerlich gedacht, ja, nicht immer. Es macht nicht immer Spass, zumindest nicht, wenn du der Leidtragende bist. Der Sex, wo dein ehemaliger Freund oder deine ehemalige Freundin, wo du immer noch liebst, mit jemand anderem hat, der macht mindestens für dich keinen Spass. Der Sex, den dein Partner in früheren Beziehungen hatte und er jetzt den Sex mit dir daran misst, macht keinen Spass. Ist nicht toll. Der Sex, den du mit jemand anderem wo sich nachher nicht als vertrauenswürdig erwiesen hat, wo dich enttäuscht hat. Du hast dich verletzlich gemacht und er hat reingestochen. Der Sex ist mindestens im Nachhinein überhaupt nicht mehr toll. Und das sind alles Sachen, weißt du, das sind alles Sachen, die in den Kinofilmen keinen Platz haben. Das sind Sachen, die kommen nach dem Happy End. Aber das sind Sachen, die Realität sind in unserer Gesellschaft, extrem präsent sind in unserer Gesellschaft und die Realität sind in unserer Kirche. Wie Gottes Plan missachtet wird, wie Gottes Ordnung umgekehrt wird, passieren so Sachen. Wie Sexualität nicht ein Vier ist, ein Ausdruck von der Einheit von der Ehe. Und jetzt, ich möchte einfach noch etwas anfügen, für die, die jetzt innerlich schon so ein bisschen abhängen und sagen, ja gut, der Manuel sagt seine Meinung. Ich bin überzeugt, ich sage nicht einfach meine Meinung, sondern ich glaube, das lässt sich biblisch von A bis Z, lässt sich das biblisch ganz klar belegen. Und ich habe immer wieder Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja, es gibt ja gar keine Bibelstellen, wo das wirklich sagen mit dieser Sexualität vor der Ehe und so weiter. Es gibt unzählige Bibelstellen und ich habe die gesammelt. Wenn du es willst, kann ich sie dir mailen, nach dem Sonntag. Aber ich möchte ein paar anführen. Also zuerst mal vom Alten bis zum Neuen Testament wird vorausgesetzt, dass wenn zwei Menschen heiraten, dass sie keinen Sex hatten vorher. Es wird einfach vorausgesetzt. Und das merkst du an vielen Stellen, in vielen Geschichten siehst du es ganz klar. Der Jakob wartet 14 Jahre auf Rahel, ohne mit ihr zu schlafen. 14 Jahre sind lang. Ich habe auf meine Rahel nur 4 Jahre gewartet. Aber 14 Jahre sind wirklich lang. Er wartet 14 Jahre. Der Boas schläft mit der Ruth erst, nachdem er den Bund von der Ehe mit ihr besiegelt hat. Und das, obwohl sie bei ihm unter Decke schlüpft, oder? Die Geschichte, die sie kennen. Die Ruth schlüpft quasi beim Boas unter Decke und sagt, ich will deine Frau werden. Und alle denken, sie ist bei ihm unter Decke geschlüpft. Ich meine, ist ja klar, was da gelaufen ist. Nein, es wird ganz klar beschrieben nachher, der Boas regelt zuerst alles, was es braucht und er schützt zuerst seine Frau im Bund von der Ehe und dann heisst, geht er zu ihr ein, dann haben sie sexuelle Gemeinschaft. Das bekannteste Beispiel ist der Engel, der Maria begegnet. Maria ist mit dem Josef verlobt und der Engel sagt, Maria, siehe, du wirst schwanger werden. Und dann, was antwortet Maria denn? Da heißt es, und Maria antwortete und sprach, wie ist das möglich? Josef hat doch immer Präservative benutzt. Nein, sie sagt, wie ist das möglich? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Wie ist das möglich? Ich weiß von keinem Mann, sagt sie. Und der Josef, als er hört, dass seine Verlobte schwanger ist, sagt er nicht zu ihr, ja, hast du nicht verhütet oder wo ist der Punkt? Sondern er will sie verlassen. Warum? Weil er weiss, das Kind ist nicht von mir. Wieso weiss er das? Weil er noch nicht mit ihr geschlafen hat. Das ist Logik, Freunde, das ist Logik. Biblisch ist ganz klar, Sex ist ein Vorrecht der Ehe. Sex ist ein Vorrecht der Ehe. In der Ehe feiern zwei Menschen die Einheit von ihrer Ehe. Okay, ich schließe ab. Was heisst das für dich? Wenn du verheiratet bist, und besonders wenn du, wenn ihr vor eurer Hochzeit euch nicht an den Plan von Gott gehalten habt, dann fragt euch doch nochmal, prüft euer Verständnis von Sexualität, Art, wie ihr Sexualität lebt. Und fragt euch ganz ehrlich, ist die Sexualität, die wir leben, ist das ein Vier von unserer Einheit? Ist das ein Vier von unserer Ehe? Oder müssen wir noch etwas klären, damit es das sein kann? Weißt du, es ist möglich, dass Leute jahrelang verheiratet sind und Sexualität hat immer noch so wie einen Schatten. Hat immer noch wie einen Schatten, immer noch etwas, wo man irgendwie mit Gott nicht 100% zusammenbringt. Irgendetwas, wo einen komischen Nachgeschmack hinterlässt. Irgendetwas, wo wenn man daran denkt, dass Sex vor Gott passiert, und Freunde, ob du es weißt oder nicht, Sex passiert vor Gott. Gott ist dabei. Gott ist in dem Schlafzimmer drinnen, oder? Und wenn das dir unangenehm ist, frag dich warum. Frag dich warum. Und beim nächsten romantischen Abendessen, das ihr gemeinsam habt und so, und den Abend, den ihr euch reserviert habt, wo ihr euch Zeit nehmt füreinander, dann macht euch bewusst, wir möchten die Einheit von unserer Ehe feiern jetzt. Wir möchten die Einheit von unserer Ehe gemeinsam feiern. Wenn du noch nicht verheiratet bist und wenn du nicht in einer Beziehung lebst und jetzt wirklich genug über Sex gehört hast und so weiter, was immer du schon erlebt hast mit Sexualität, ich habe das letzte Mal schon gesagt zum Thema Ehe, gib dich nicht mit weniger zufrieden, als mit dem, was Gott sich gedacht hat. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, als mit Gottes Plan für Ehe und für Sexualität. Für deinen Partner vom Leben, für deine Liebe von deinem Leben, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und glaub mir, es ist möglich, bis zur Ehe zu warten. Es ist möglich. Es gibt mittlerweile viel gute Medikamente, die einem da helfen. Nein. Viele Pärchen, die im ICF sind, haben gewartet bis zur Ehe. Und ich weiss von keinem, der es bereut hat. Aber ich weiss von vielen, die es bereut haben, nicht gewartet zu haben. Und die Beziehung ist gescheitert, wieder erwarten. Oder vielleicht Leute, die es nicht bereuen, nicht gewartet zu haben, aber wenn man genau anschaut, haben sie einen Scherbenhaufen hinterlassen bei jemand anderem und sind sich gar nicht bewusst oder fühlen sich gar nicht verantwortlich. Und das braucht es zudem, nur mal ganz kurz. Zuerst mal braucht es ein Grundmaß an Intelligenz, das ich bei euch allen voraussetze, oder? Ein Grundmaß an Intelligenz. Wenn man will warten bis zur Ehe, dann komm nicht zu mir in mein Büro und sag, Manuel, ich habe es einfach nicht geschafft, Und sage ich, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir sind einen Monat auf Hawaii gegangen, ja, super. Und was habt ihr in Hawaii gemacht? Ja, sie ist den ganzen Tag in dem Bikini rumgelaufen und nachts haben wir unter einer Decke geschlafen und dann ist es einfach passiert, ja. Ein Grundmaß an Intelligenz, oder? Ein Grundmaß an Intelligenz. Meidet Gelegenheiten, wo es sich einfach aufdrängt, das zu machen, was man eigentlich nicht möchte machen, weil man will warten, oder? Aber es geht nicht nur um das, es geht nicht nur darum, Gelegenheiten zu vermeiden. Wenn du willst Gelegenheiten finden, dann findest du sie immer. Oder ein Bett im Kornfeld ist immer frei, oder wie es heisst. Wenn du Gelegenheiten willst, dann findest du sie auch. Es geht nicht nur darum, Gelegenheiten zu vermeiden, sondern es braucht ein tiefes Motiv. Es braucht ein tiefes Motiv. Und das ist die Liebe und die Verantwortung für den anderen. Dass du sagst, ich weigere mich, das Wertvollste von dieser Person zu nehmen, bevor ich mich ihr gegenüber verpflichtet habe. Aus Liebe zu dieser Person und aus Verantwortung, die ich ihr gegenüber übernehme, weigere ich mich, dass ich ihr das Intimste nehme, bevor ich mich wirklich verpflichte. Und das gilt jetzt auch für die, die nicht verheiratet sind und in einer Beziehung leben und probieren, das irgendwie zu verbinden mit Sex. Egal welche Bibelübersetzung du benutzt, das, was du machst, widerspricht dem Plan von Gott. Und es gibt immer Probleme, wenn man Sachen besser wissen will als der Erfinder. Es gibt immer Probleme, wenn man es besser machen will als der Erfinder. Und ich muss besonders zu den Männern reden, die das betrifft. Ich habe es da nicht ganz näher darauf eingehen, aber biblisch hast du, wenn du in einer Beziehung stehst zu einer Frau, du hast biblisch die Hauptverantwortung. Biblisch, der Mann ist das Haupt von einer Ehe, das Haupt von einer Beziehung. Und über das müsste man viel mehr noch sagen. Aber das heisst, zuerst mal, das gilt auch für Sexualität. Und das heisst, du hast Hauptverantwortung in dieser Beziehung. Du hast Verantwortung, deine Frau zu schützen. Ich habe das erklärt mit dem Bund. Die Ehe ist ein Bund. Und jeder Bund von Gott hat ein Haupt. Jeder Bund von Gott hat einen Repräsentant. Und der Mann ist der Repräsentant vom Ehebund und von der Familie. Und er trägt Hauptverantwortung. Du, wenn du Mann bist, in einer Beziehung stehst, du wirst vor Gott zur Rechenschaft gezogen, wie du deine Beziehung lebst, wie du deine Ehe lebst, wie du deine Familienverantwortung wahrnimmst. Du wirst zur Rechenschaft gezogen. Und das gilt im sexuellen Bereich auch. Du sollst deine Frau schützen. Und wenn du nicht in einer Bundesbeziehung lebst mit deiner Frau, wenn du einfach befreundet bist, also, dann hast du kein Recht, um ihres Wertvollste zu nehmen. Ja, aber wir sind im Herz verheiratet. Nein, du bist nicht verheiratet, bevor du es nicht vor Gott und vor den Menschen bezeugt hast und auf dem Zivilstandsamt deine Unterschrift gegeben hast. Ja, das sind doch nur Formalitäten. Ja, warum bringst du es nicht gerade hinter dich? Ja, weil weil ich eben nicht ganz 100% sicher bin. Und wenn du nicht ganz 100% sicher bist, dann lass deine Finger von der Seele von dieser Frau. Nimm ihr das nicht, wo Gott ihr gegeben hat, um es mit ihrem zukünftigen Ehemann zu teilen. Oder empfang es von ihr erst, wenn du bereit bist, in einen Bund einzutreten mit dieser Person. Das hättest du mit Liebe, mit Wertschätzung, mit echter Hingabe für den anderen. Und ich habe das letzte Mal gesagt, das ist das Wesen vom Bund. Dass du nicht sagst, was kann ich rausziehen aus dieser Beziehung für mich? Was kann ich nehmen für mich? Was bringt mir jetzt etwas? Sondern dass du für den anderen denkst und sagst, ich bin bereit, mich zu binden um mich zu verpflichten. Und ich will das Beste für den anderen. Und das Beste für den anderen ist definitiv von Gott her gesehen, wenn er seine Intimität, wenn sie ihre Intimität mit ihrem Ehemann geniessen kann. Und du hast die Gelegenheit, deine Verantwortung wahrzunehmen in dieser Beziehung, wo du drin stehst. Und zeigen, dass du sie liebst. Und es ist nie zu spät mit dem. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die mir dann gesagt haben, weißt du, wir haben es eh schon vergeben. Nein, es ist nie zu spät, um mit dem anfangen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Ehepaar ein paar Wochen, oder nicht ein Ehepaar, sondern ein Pärchen, ein paar Wochen vor der Hochzeit geschnallt hat, um was es geht, und gesagt hat, hey, wir ziehen nochmal auseinander, oder wir enthalten uns nochmal bis zu der Hochzeit. Und auch wenn es schöner gewesen wäre und besser gewesen wäre, sie hätten das von Anfang an gemacht und geschnallt. Gott ehrt das. Gott ehrt das, wenn Menschen so Entscheidungen treffen und Konsequenzen ziehen und einander gegenseitig sagen, du bist mir so viel wert, dass ich dir nichts will nehmen, bevor ich mich nicht dir gegenüber verpflichte. Und das Opfer von dieser Zeit, das muss ich auch immer wieder sagen, weil Leute sagen, hey, jetzt haben wir noch ein halbes Jahr warten, weiss man, das Opfer von dieser Zeit fällt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Freude, die auf dich wartet. Das ist wie das, was Paulus sagt, oder? Die Leiden von der gegenwärtigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die im Himmel auf uns wartet. In der Ehe, die Leiden von dieser Zeit, wo du dich enthaltest und deinen Charakter sogar drin schulen lässt, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber 30, 40, 50, 60 Jahre, wo du mit deiner Ehefrau wirst zusammen sein und sie kannst geniessen nach Leib, Seele und Geist. Also, sind wir noch da? Ja, ich weiss, es ist fix, aber mir, das ist mir einfach auf dem Herzen, um den Punkt klar zu machen, was ist das Wesen von der Sexualität und wo ist Sexualität gesund und gewinnbringend und ein Fest und wo ist es etwas, das kaputt macht und wo verletzt. Und ich möchte dir Zeit geben, zum Nachdenken über diese Predigt. Und die einen von euch, die werden das jetzt hassen. Und genau für die habe ich die Zeit eingerichtet, um Sachen festmachen, um dir überlegen, hey, wo muss ich Nägel mit Köpfen machen? Wo muss ich meiner Freundin sagen, schau, ich will dich noch mehr lieben als bisher. Ich will dich noch mehr achten und ehren als bisher. Und darum möchte ich warten bis zu der Ehe und möchte dir mit dem Wertschätzung ausdrücken. Oder wo bist du als Single, wo du sagst, hey, ich will einfach ein Commitment mit Gott machen. Wenn ich meinen Partner treffe, wenn ich die Liebe von meinem Leben kennenlerne, ich will mich an diesen Plan halten. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und wenn du verheiratet bist, dann gang in Go Pronto heute Nachmittag, kauf schon ein paar romantische Kerzchen und du weißt, du hast etwas zu feiern. Wir sehen uns nachher wieder. Das ist das Beten. Vater, du hast uns geschaffen und du hast Mann und Frau geschaffen und du hast dir etwas gedacht dabei, etwas Geniales, Gott. Und du bist der, der die Ehe eingesetzt hat, der die Ehe geschaffen hat, als Einrichtung, die deine Liebe widerspiegelt. Und du bist der, der Sexualität geschenkt hat, der das Geschenk von der Sexualität gemacht hat, wo Menschen können ihre Ehe, die Einheit von ihrer Ehe feiern miteinander. Und Gott, ich bitte dich, dass das etwas ist, was sich in unser Herz einprägt, Herr. Herr, bei all diesen Einflüssen, die wir ausgesetzt sind, bei diesen Tausenden von Botschaften über Sex, die auf uns eindringen, jeden Tag vom Morgen bis zum Abend. Gott, dass wir an dem festhalten und das können heilig bewahren in unserem Herz, das, was du dir gedacht hast. Eine Sexualität als ein Feier der Einheit der Ehe. und nicht als etwas, wo wir uns etwas nehmen, wo uns noch gar nicht zusteht und wo wir riskieren, selber etwas billig zu machen, wo so wertvoll ist und Menschen zu verletzen, Menschen zu frustrieren, viel Schlechtes auszulösen damit. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das wirklich festzuhalten und heilig zu behalten in unserem Herz. Und ich bitte dich, besonders für die Männer, die da sind, ich bitte dich, dass wir unsere Verantwortung können wahrnehmen können. In dieser Beziehung, wo wir drinstehen, in dieser Ehe, wo wir drinstehen, dass wir Verantwortung können wahrnehmen und sagen, ich will an dem Gedanken vom Bund festhalten und ich will meine Frau ehren und respektieren und wertschätzen. Meine Freundin gerade so, dass ich sage, ich nehme ihre nichts, bevor ich mich nicht verpflichte ihr gegenüber. Ich bitte dich, dass du Entschlossenheit schenkst zu dieser Verantwortung. Und dass du das segnest, Gott. Und ich weiss, du ehrst das, Herr, bei jedem, der da innen ist und der sagt, ich möchte mich festhalten an Gottes Plan von Sexualität. Gott, du ehrst das und du hilfst da drin und du segnest das. Und um das bitte ich dich auch in deinem Namen. Amen.